Ihr Lieben, heute ist Pfingsten und Pfingsten, da ist immer so die Frage, was feiern wir eigentlich an Pfingsten? Es gibt ja immer wieder so Umfragen in der Gesellschaft, was bedeutet eigentlich Weihnachten, was bedeutet Ostern? Da kann man mit ein bisschen Glück noch davon ausgehen, dass so ein paar Treffer kommen. Aber Pfingsten, was feiern wir an Pfingsten? Wenn man da sich die Umfragen anhört, da wird's wirklich spektakulär. Deswegen, ich meine, ihr kommt ja regelmäßig her. Manche von euch habe ich auch schon Pfingsten hier mal gesehen. Also, was feiern wir an Pfingsten? Ja, keine rhetorische Frage, kommt. Der Heilige Geist, Ausgießung des Heiligen Geistes haben wir gehört. Der Heilige Geist kommt. Noch was? Gründung der ersten Gemeinde. Die Gründung der ersten Gemeinde. Habt ihr noch was? Ja, es geht los, sagt Enrique. Es geht los. So, da haben wir auch schon fast alles zusammen. So, das Wichtigste zumindest. Der Heilige Geist kommt, es geht los, die erste Gemeinde in Jerusalem wird gegründet, aber wozu das alles? Wozu das? Also warum kommt der Heilige Geist und was hat das mit unserem Leben zu tun? Die erste Gemeinde, was soll das alles? Und wir haben die Lesung gerade gehört, dieses Wunder, dass die Jünger auf einmal anfangen, in fremden Sprachen zu reden. War das jetzt wirklich nötig? Also ist das so der Google Translator der ersten Gemeinde gewesen, so das Übersetzungsprogramm? Warum dieses Wunder, gerade dieses Wunder, hätte man doch andere spektakuläre Dinge machen können. So, warum das? Die ersten Jünger, die sind zusammen in diesem Gebäude. Sie beten, sie sind gehorsam, warten darauf, dass das passiert, was Jesus ihnen versprochen hat, dass der Heilige Geist kommt. Ich weiß nicht, was sie sich darunter vorgestellt haben, aber sie sind irgendwie zusammen und erwarten Großes, dass es endlich losgeht. Und dann erleben sie im Gebet dieses Brausen, das das Haus erfüllt. Und plötzlich merken sie, es passiert etwas. Ihr Herz wird verändert. Da kommt was rein, was vorher nicht da war. Gott ist auf einmal auf eine Art und Weise gegenwärtig, die sie sich vorher nicht zu träumen gedacht hätten. Und sie sehen auf einmal wie Feuerzungen über ihren Köpfen. Und ihr Herz wird erfüllt von Mut. Und sie gehen raus auf die Straße, sie fangen an zu predigen. Sie reden davon, von den großen Dingen, die Gott getan hat. Und sie sprechen in fremden Sprachen. Und nicht nur das, alle Menschen hören sie von den großen Taten Gottes in ihrer eigenen Sprache verständlich reden. Was für ein Wunder. Aber was bedeutet das? Warum dieses Sprachenwunder? Ich werde nicht müde, euch das immer wieder zu sagen. Kontext zählt. Ja, also wenn wir es nicht verstehen in der Bibel, müssen wir so ein bisschen drumrum lesen. Meistens erklärt es sich dann. Und wenn das engere Drumrum nicht ausreicht, muss man mal ein bisschen weiter blättern. Denn es gibt Versprechen, die sind so wichtig und so bedeutend, dass man sie aufgeschrieben hat. Das passiert auch heute noch manchmal. Bei uns erst vor ein paar Monaten oder ein paar Wochen kam unsere Jüngste mit einer Bitte zu uns und sagte: Mama, Papa, ich möchte gerne, dass wir mal einen Mama-Papa-Lotte-Tag machen. Ja, das wäre ja schön. Ja, das wäre schön. Und zwar wollte sie das gerne, weil die beiden Großen, Leni und Aaron, die haben vor Lottes Geburt ja schon immer wieder Mama-Papa-Tage gehabt, nur für sich. Aber sie hat das eigentlich so gut wie nie. Und das im letzten Jahr, ich meine, die Corona-Einschränkung, da war sie mit der Familie mehr zusammen als jemals zuvor. Aber da waren immer alle da. Und sie wollte jetzt mal Mama und Papa einen ganzen Tag für sich haben und sie hat schon genau geplant, was da alles passieren soll. So, dann habe ich gesagt, ja, Lotte, du, das ist total toll, wir würden das gerne machen, aber ist im Moment, wir sind im Lockdown, es ist ein bisschen schwer, deine Geschwister irgendwie legal wegzukriegen und danach auch wieder. Also hat sie ihn dann, ist kein Problem, sie ist hochgelaufen, kam dann wieder mit einem Notizbuch und hat gesagt, schreib's auf, damit wir uns daran erinnern. Und zwischendurch sucht sie dieses Notizbüchlein und sagt, wann ist es soweit? Und erinnert uns an das Versprechen, was wir da aufgeschrieben haben und gegeben haben. Und mit Pfingsten ist es eigentlich ganz genauso. Pfingsten bezieht sich auf ein großes Versprechen, was Gott einmal getan hat. Und wenn ihr das nachlesen wollt, wo dieses Versprechen kommt, dann schnappt euch eure Bibel, wenn ihr sie dabei habt, oder eure Bibel-App. Und schlagt mal auf 1. Mose 11, Vers 1 bis 9. Da steht dieses Versprechen aufgeschrieben. Da erfahrt ihr, was das mit diesen Sprachen auf sich hat, in denen auf einmal die Jünger sprechen. Da wollen wir hingucken. Das ist die Geschichte vom Turmbau zu Babel. Jetzt fragt sich der eine oder andere vielleicht, was hat das mit Pfingsten zu tun? Ihr dürft gespannt sein. Der Turmbau zu Babel ist das Ende der Urgeschichte. Die Urgeschichte, Genesis 1 bis 11, erzählt uns vor allem, wie die Welt geschaffen ist und so. Aber vor allen Dingen, damit wir verstehen, was ist das Wesen des Menschen? Wie ist der Mensch? Aber auch, was ist sein Grundproblem in seinem Leben? Was immer wieder auftauchen wird. So, und was uns immer wieder belastet und begegnet in unserem Leben bis heute. Und dann nach dem Turmbau zu Babel, da beginnen dann die Vätergeschichten, die Vätererzählung, die Heilsgeschichte mit Abraham, wo wir dann erleben, wie Gott immer wieder eingreift in die Geschichte, um uns zurückzugewinnen zu ihm. Aber da sind wir noch nicht. Wir sind jetzt in Genesis 11, Vers 1. Wenn ihr die Bibel dabei habt, lest gerne mit. Ich lese sonst mal vor. Der Turmbau zu Babel. Die ganze Erde hatte ein und dieselbe Sprache und ein und dieselben Wörter. Und es geschah, als sie von Osten aufbrachen, da fanden sie eine Ebene im Land Shinar und ließen sich dort nieder. Und sie sagten einer zum anderen auf, lasst uns Ziegel streichen und hart brennen. Und der Ziegel diente ihnen als Stein und der Asphalt diente ihnen als Mörtel. Und sie sprachen, auf, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Und der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, ein Volk sind sie, und eine Sprache haben sie alle. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Auf, lass uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass sie einer des anderen Sprache nicht mehr verstehen. Und der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde, und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Darum gab man ihr den Namen Babel, denn dort verwirrte der Herr die Sprache der ganzen Erde, und von dort zerstreute er sie über die ganze Erde. Diese Geschichte hat eigentlich ihren Anfang, wie gesagt, Ende der Urgeschichte, in Genesis 1, erstes Kapitel der Bibel. Es beginnt damit, dass uns erzählt wird, dass Gott den Menschen geschaffen hat. Das ist das, was vorher passiert ist. Und wisst ihr noch, was er gesagt hat, als er ihn fertig hatte? Siehe, es ist sehr gut. Habt ihr das heute Morgen gedacht, als ihr in den Spiegel geguckt habt? So nach dem Rasieren? Ich habe mich heute geschnitten. Dachte ich, es war nicht so gut. Aber egal. Habt ihr reingeguckt und gedacht, ah, siehe, es ist sehr gut. Ihr bewegt euch ja gar nicht. Oh, das tut mir leid. Also, siehe, es ist sehr gut. Warum war es sehr gut? Gott hat den Menschen geschaffen als sein Ebenbild. Das ist das, was wir da lesen. Als sein Ebenbild hat er ihn geschaffen. Und das Wort Ebenbild bedeutet nicht Spiegelbild, sondern Standbild. Wie eine Statue von sich. Könige bauen häufig Statuen von sich, damit andere Leute, die kommen, die Statue meistens aus Gold sehen und sagen, oh, was für ein prächtiger König. Und so ähnlich hat Gott das gemacht, nur dass er gesagt hat, ich baue mir lebendige Statuen. Menschen, die mein Wesen in sich tragen und überall auf der Erde ein Zeugnis meiner Gegenwart sind. Wenn man dich sieht, wenn man die Menschen trifft, dann soll man sagen, wow, was für ein Mann, was für eine Frau. Der Charakter Gottes springt mir förmlich entgegen, wenn ich dich sehe. Nicht Kopfschütteln. Das war der Plan. Ja, das war der Plan. So. Und wir sind geschaffen, er hat den Menschen geschaffen, um mit ihm in Gegenwart, in einer engen Beziehung zu leben. Aber dann ist was passiert. Der Mensch hat sich von Gott abgewandt. Er wollte sein eigener Herr sein, ist geflohen von ihm. Und so mussten wir den Garten Eden verlassen, erzählt uns die Bibel. Und das Böse kam in die Welt. Alle Hass, alle Gewalt, alle Schlechtigkeit, Ungerechtigkeit, Lieblosigkeit, all das ist dadurch in die Welt gekommen, dass wir uns von Gott abgewandt haben. Und all das führt zu dieser Sintflutgeschichte, kurz vor dem Bau zu Babel, könnt ihr das lesen. Und darin wird beschrieben, wie Gott das Böse ablehnt und gleichzeitig an dem Menschen festhält, voller Treue, obwohl das Böse in ihm steckt, hält Gott an dem Menschen fest. Nach der Sintflut-Erzählung suchen die Menschen einen neuen Ort, an dem sie leben, und sie gründen diese Stadt Babel und sie bauen diesen Turm bis in den Himmel. Eine spannende Geschichte. So. Aber was passiert da? Warum bauen sie den Turm? Habt ihr es mitgekriegt? Habt ihr noch in Erinnerung, warum sie diesen Turm bauen?
Ein denkwürdiger Moment. Die Glocken schlagen. Warum bauen sie den Turm? Habt ihr es gehört oder waren die Glocken lauter?
Um sich einen Namen zu machen. Aber warum wollen sie sich einen Namen machen?
Das habe ich jetzt nicht verstanden. Die Glocken sind so laut.
Ja, das ist immer schon das Problem der Menschen gewesen, sein wollen zu Gott. Es ist ganz spannend, ich lese den Vers mal vor, da merkt ihr das. Auf, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis in den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Merkt ihr, was die Sehnsucht ist? Die Menschen haben eine Sehnsucht nach Einheit. Sie haben eine Sehnsucht nach Gemeinschaft. Sie wollen zusammenbleiben, weil sie die Gemeinschaft mit Gott instinktiv vermissen. Sie sind geschaffen für Gemeinschaft mit Gott, aber die haben sie nicht mehr und sie finden sie nicht mehr. Und so halten sie an der einzigen Gemeinschaft fest, die sie noch haben, die ihnen bleibt, und das sind sie. Und das wollen sie machen, indem sie sich einen Namen machen, indem sie sich Ehre machen. Aber wozu sind sie geschaffen? Sie sind dafür geschaffen, Gott Ehre zu machen. Wenn man sie sieht, soll man an Gott denken und ihn loben. Und sie wollen, dass sie selber gelobt werden. Das ist der Grund für all den Zerbruch in der Welt. Das ist das, was die Bibel Sünde nennt. Uns von Gott abwenden und an uns denken. Und wie sehr wollen wir, dass wir respektiert werden und wir einen Namen haben in dieser Welt? Wie viele Menschen kenne ich, die kurz vor der Rente, auch Pastoren und alles, was da drüber noch ist in der Kirchenleitung, wie viele kenne ich, die kurz vor der Rente noch mal sagen, jetzt will ich noch mal schnell was leisten, damit man sich an mich erinnert. Kennt ihr das? Kurz vor der Rente noch mal was zu reißen, damit man sich erinnert in deiner Firma oder an dem Ort, in dem du arbeitest? Wie viele Menschen kenne ich, die deswegen morgens zur Arbeit gehen, weil sie respektiert werden wollen, weil sie geehrt werden wollen, weil sie Ruhm und Anerkennung wollen durch das, was sie tun? Manche auch Anerkennung für ihre Selbstlosigkeit. Oh, lasst uns nicht denken, dass Selbstlosigkeit immer selbstlos ist. So. Kennt ihr das auch? Ich möchte, dass die Leute schon wissen, dass ich ein guter Papa bin und für meine Kinder da bin. Aber immer nur dann, wenn sie mich sehen. Danach will ich meine Ruhe. Ja. Kennt ihr so Gedanken? Wir sind nicht so selbstlos, wie wir das häufig denken. Wofür willst du gerühmt werden? Wofür willst du gelobt und respektiert werden? Gibt es da was in deinem Leben? Manchmal sind es Gaben, die Gott in unser Leben geschenkt hat, gerade um ihm Ehre zu machen, aber wir gucken auf uns. Das ist der Grund, warum Gott sagt, ich will nicht, dass sie diesen Turm bauen. Das Spannende ist, ihr merkt, wie humorvoll Gott ist. Die Menschen sagen, lass uns einen Turm bauen bis an den Himmel, so dass man ihn von überall sieht und uns ehrt. Und dann heißt es, dass Gott von oben herabfahren muss, um überhaupt den Turm anzugucken. Ja? Das ist so ein bisschen so, die Menschen stehen da und sagen, oh, guckt uns zu unseren Turm an. Und Gott guckt so von oben und sagt, ja, was machen die denn da? Lass uns mal gucken. Ist ja irre, ist ja putzig, die bauen einen Turm oder sowas. So, Gott muss runterfahren, um das zu sehen. So denken wir von Ehre. Wahnsinn. Gott hat ja ganz andere Dimensionen. Aber er versteht, was sie wollen. Sie wollen sich Ehre machen, sie wollen sich um sich versammeln. Und all das, was sie tun, zieht sie von Gott weg. Sie ehren nicht Gott, sondern sich selbst. Sie versammeln sich nicht um Gott, sondern um sich selbst. Es zieht sich nicht zu Gott, sondern immer wieder zueinander. Und die Folgen, die erleben wir bis heute. Bis heute erleben wir das, dass wir nicht mehr in Gottes Gegenwart leben. Nicht so, wie es gedacht ist. Das Böse steckt in uns. Ich muss dich nicht gut genug kennen, ich kenne mich gut genug, das steckt in mir. Es gibt Dunkelheiten in mir, für die ich mich schämen würde, wenn ich sie hier aussprechen würde. Und ihr würdet sagen, du schämst dich zu Recht. Und ich weiß, dass es auch in euch ist. Wenn ihr sagt, nee, bei mir ist es nicht so, komm nach vorne, gib mir 5 Fragen und wir finden es raus.
Es ist so schnell zu finden. Und deswegen kommt jetzt auch keiner nach vorne. Ganz ehrlich, ich würde auch nicht nach vorne wollen. So, das ist der Punkt. Und wir sehnen uns nach Einheit. Wir sehnen uns nach Gemeinschaft. Gerade im letzten Jahr haben wir das gemerkt. Wir sehnen uns danach. Aber seien wir ehrlich, wir zerstören sie, sobald wir sie gefunden haben. Ständig, immer wieder. Die Menschen, mit denen wir am engsten zusammenleben, die uns am wichtigsten sind, die verletzen wir am allermeisten. Wir zerstören die Beziehung, in der wir leben. Und wir suchen nach einem Sinn und einem Ziel in unserem Leben. Und wir finden es immer wieder ganz kreativ, nur bei uns selbst und unserer Ehre. So, das ist das, was da passiert. Aber es passiert noch was, eine Seite später. Danach kommt, nach dieser Erzählung vom Turmbau zu Babel, kommt ein Geschlechtsregister. Also Nachfahren von Nachfahren von Nachfahren. Wer hat wen gezeugt und wer ist geboren worden? Und die nächste Erzählung, die dann passiert, direkt die nächste erzählende Geschichte, ist, dass Gott eine Familie beruft. Abraham. Und er gibt ein Versprechen und sagt, durch dich will ich nochmal was anders machen. Durch deine Familie werden gesegnet werden alle Nationen der Erde. Genesis 11, die Nationen entstehen. Genesis 12, Gott verspricht, die Nation zu sich zu ziehen, in die Gemeinschaft, für die sie geschaffen sind, sie zu segnen mit seiner Gegenwart und seiner Nähe. Und dieses Versprechen, das erfüllt sich an Pfingsten, oder besser gesagt, die Erfüllung beginnt. Ja? Die Sprachverwirrung wird aufgehoben, deswegen kommt dieses Sprachenwunder. Weil es uns erinnert an das große Versprechen nach dem Turmbau zu Babel, als die Sprachen entstanden sind und Gott verstreut hat, dass er wieder einen will und zu sich ziehen will. Und wie will er das machen? Nicht indem wir zu ihm müssen, sondern indem er zu uns kommt. Und nicht nur zu uns, sondern in uns. Durch seinen Heiligen Geist, mit seiner Gegenwart, kommt er in dich hinein. Er lebt in dir. Niemand wird dir jemals näher sein, als Gott es ist. Und dass Gott dir kommen will. Er will dich seine Nähe, seine Liebe, seine Gegenwart spüren lassen in jedem Augenblick deines Lebens. Und durch seine Gegenwart will er dir ein neues Leben schenken. So wie Leben ursprünglich gedacht ist. Einen neuen Charakter als Ebenbild Gottes. Da hinein will er dich wieder verwandeln, wieder zurückführen. Das ist das, was passiert in einem Leben, wo Gott, wo Jesus drinsteckt. Wo der Geist Gottes einen Einfluss hat. Da verändert sich Charakter. Ich lese dir das mal vor, vielleicht kennst du Galater 5, Vers 22? Da beschreibt Paulus die Frucht des Geistes, also die Auswirkung, die der Geist Gottes auf den Charakter von Menschen hat. Und er beschreibt Folgendes. Kannst du wieder dran denken, ob du das heute Morgen im Spiegel gedacht hast. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, also Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit, also Selbstbeherrschung. Hey, ist das, wo du abends dran denken musst, wenn du abends vorm Spiegel stehst beim Zähneputzen und du erinnerst dich an den Tag, an alle Momente, jede Begegnung, jedes Wort, jede Tat, jeden Gedanken. Und du guckst in diesen Spiegel und denkst, wow, Ebenbild. Danke, Jesus, dass du deinen Charakter in mich hineingeprägt hast. Heute konnte ich es erleben. Ist es so, dass die Menschen dir begegnen und sagen, boah, wahnsinnig. Celine, oh, wenn ich die, sorry, bei irgendjemand fange ich an. Ihr hättet es auch sein können. Celine, wenn ich an die denke, wenn ich die sehe, die Liebe Gottes wird so greifbar, spürbar. Oder Fabi, hinterm Mischpult. Freude, oh, das passt ja sogar, der ist immer fröhlich. Freude, da merke ich, wie Gottes Freude übersprudelt. Wo er hinkommt, da verbreitet sich Freude, wie mein Herz froh, weil ich an die Verheißung Gottes erinnert werde. Und dann sehe ich Jule. Das war jetzt nicht absichtlich, das ist meine Frau. Friede. Wo ich ihr begegne, begegnet mir Gottes Friede. Sie hat ihn nicht nur in sich, sondern sie verbreitet ihn. Sie ist Friedensstifterin in den Beziehungen, mit denen sie lebt. Langmut, Geduld, bin ich bei mir. Ah, die Menschen begegnen mir und denken, boah, was ein Geduldsmann. Freundlichkeit, Andres. Ihr merkt, ihr kommt nicht vorbei heute. Freundlichkeit, was für ein freundlicher Mensch. Güte, Treue, Sanftmut. Begegnen die Menschen dir und sagen, die Art, wie du mit mir umgehst, erinnert mich an die Sanftheit des Herzens Gottes. Selbstbeherrschung.
Und selbst wenn du mal sauer bist, keiner wird's merken, weil die Liebe Gottes dich so sehr durchdringt, dass du dich von Selbstbeherrschung zusammengehalten bist. Denken Menschen so über dich? Denkst du so über dich? Ist das das, was du abends im Spiegel siehst? Der Geist Gottes will dich dahin führen. Denk nicht, dass es nicht möglich wäre. So. Ja, wir fallen immer wieder, wir stolpern auf dem Weg der Nachfolge weiter, aber wir erleben, wo der Geist Gottes in einem Leben steckt. Und wir erleben, dass diese Transformation, diese Veränderung durchbricht, da, wo wir eine neue Einheit erleben, in die uns Gott führt. Eine neue Einheit, nicht wie diese Einheit in Babel, wo die Menschen aneinander festgehalten haben, sondern eine tiefe, echte Gemeinschaft, wie sie dann in Apostelgeschichte 2 kurz danach berichtet wird, wo sich die erste Gemeinde gründet, die erste lokale Gemeinde in Jerusalem. Und wenn ihr das lest, macht das mal nachher, Apostelgeschichte 2 am Ende, da lest ihr, mit welcher Hingabe die füreinander da waren, wie die Gemeinschaft gelebt haben. Die Bibel sagt später, Apostelgeschichte 4, sie waren ein Herz und eine Seele. Das ist eine Gemeinschaft. So soll Gemeinde sein. Diese Gemeinschaft findest du nirgendwo in dieser Welt, außer in der Familie Gottes. Und auch da nur bruchstückhaft, okay. Aber du kannst sie finden. Du kannst sie finden. Gemeinde, Gemeinschaft und Einheit, wie sie eigentlich gedacht ist. Und ganz ehrlich, wir haben das im letzten Jahr alle gemerkt. Wir sind nicht für Isolation geschaffen. Du bist nicht für Einsamkeit geschaffen, sondern für Gemeinschaft. Und ich möchte euch, ich freue mich darüber, dass wir heute hier feiern können. Wir haben gesagt, ey, das, wenn ihr nach da oben guckt, mancher von euch sieht, manchmal geht so ein Blick nach oben und so zweifelnd so, oh, ob wir das hier verstehen, wie lange wir da noch predigen, wir müssen nach Hause, fängt gleich an zu regnen. Ich finde es so schön, dass wir hier sind und nicht mit wenigen in der Kirche. Dafür sind wir geschaffen. Und ich möchte euch, die ihr zu Hause zuguckt, in aller pastoralen Fürsorge ermutigen, wieder Gemeinschaft der Familie Gottes zu pflegen. Es ist so viel einfacher, zu Hause zu bleiben. Es ist so viel einfacher, auf dem Sofa zu bleiben, Kaffee zu trinken bei der Predigt. Habt ihr euch einen mitgebracht? Könnt ihr euch machen. Einfach zu Hause auf dem Sofa zu bleiben. Und wenn ihr immer noch Furcht habt, weil die Impfungen noch nicht durch sind, okay, dafür haben wir Verständnis. Aber ich möchte dich wirklich daran erinnern, du bist nicht für zu Hause bleiben geschaffen. Gemeinde ist das, was wir hier erleben, was im Miteinander entsteht. So. Das ist das, wo wir die Einheit erleben, für die wir geschaffen sind und in die der Geist Gottes uns führen will. Und in dieser Einheit, da kriegen wir einen neuen Lebenssinn. Neuen Sinn, neues Ziel, zu Gottes Ehre zu leben und zum Segen der Welt, indem wir als Ebenbilder Gottes seine Ehre groß machen, seinen Namen groß machen, indem wir seine Liebe in die Welt tragen, indem wir von Jesus erzählen und in seiner Liebe handeln, damit Menschen ihn finden und bei ihm das Leben finden, wie es gedacht ist. Ihr Lieben, was heißt das für dich ganz konkret? Was bedeutet das für dein Leben? Du bist für ein Leben mit Gott geschaffen. Das darfst du wissen. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Ich weiß nicht, ob du darüber nachdenkst häufig. Aber das ist das, wofür du geschaffen bist. Für ein Leben mit Gott. Er will in dir und in deinem Leben leben. In seiner Nähe, in seiner Gegenwart, in seiner Liebe, in jedem Augenblick. Und auch wenn du das nicht spürst, und ich kenne Menschen von euch, mit denen ich geredet habe und von denen ich weiß, dass sie das im Moment nicht spüren können, dass ihnen das schwerfällt, das zu spüren. Du darfst wissen, er verlässt dich niemals. Du bist für ein Leben in seiner Gegenwart geschaffen, umgeben von seiner Liebe, auch wenn du es nicht spürst. Das Zweite ist, du bist geschaffen als sein Ebenbild, auch wenn du das nicht spürst. Auch wenn du das nicht immer siehst, es steckt so viel mehr in dir, an Potenzial, an Segen, an Schönheit. Die Corona-Isolation hat in vielen von uns das Dunkelste nach oben gebracht. Auch das habe ich in vielen Gesprächen im letzten Jahr erlebt, dass Menschen mir gesagt haben, Olli, hey, das, was ich gerade in mir erlebe, was in mir aufsteigt, wie ich mich zu Hause verhalte, das ist das Dunkelste in mir. Ich würde mich schämen, wenn du das sehen würdest, und ich kann das genauso von mir sagen. Aber das bist du nicht. Das ist eine Lüge. Du bist Ebenbild Gottes. Das bist du. Bruchstückhaft, ja. verwundet, gefallen, ja. Aber deine Identität ist so viel größer und so viel schöner, als du denkst. Du bist geschaffen als Ebenbild Gottes. Das darfst du wissen. Das Dritte, du bist für eine innige Gemeinschaft, eine tiefe Gemeinschaft, intensive Gemeinschaft geschaffen, die in der Gemeinde erlebbar wird. Natürlich gebrochen und nicht perfekt. Und immer wieder erlebe ich das, dass Menschen sagen, ja, aber in eurer Gemeinde ist auch nicht alles perfekt. Ist auch Mangel, sind auch Probleme. Ja, danke schön. Aber das ist kein Grund, sich abzuwenden und die Nase in den Himmel zu strecken, sondern dann komm und sei Vorbild für uns von Gottes Liebe. Das brauchen wir alle. Gegenseitig uns darauf hinzuweisen, wie groß Gottes Liebe ist, um miteinander zu lernen und seine Liebe in unserer Gemeinschaft zu erleben. Und das Vierte, du darfst wissen, Gott hat einen Plan für dein Leben. Du bist geschaffen als Segen für diese Welt. Das ist der Sinn und das Ziel deines Lebens, Gottes Liebe wiederzuspiegeln und in die Welt zu tragen, damit die Menschen ihm begegnen und bei ihm und mit ihm das Leben, für das sie geschaffen sind. Das bist du. Und das ist das, was Gott dir schenken will. Alles durch seinen Geist. Und es beginnt da, wo wir beginnen, in seiner Gegenwart zu leben. Dagegen kannst du dich aktiv sträuben. Du kannst es ablehnen. Aber du kannst es auch annehmen. Und dann musst du nichts leisten. Alles andere tut er. Alles sind Folgen. Sein Geist verändert uns und macht uns Jesus ähnlicher. Führt uns zurück in unsere wahre Identität. Sein Geist führt uns in die Gemeinschaft der Familie Gottes, die wir erleben können. Bruchstückhaft, ja, aber wir können sie erleben. Und sein Geist gibt uns Ziel und Segen für diese Welt. Ihr Lieben, all das beginnt da, wo wir beginnen, Gottes Geist Raum zu geben in unserem Leben. Aber es ist ein Geschenk und es bleibt ein Geschenk. Und um Geschenke, da kann man nur bitten. Und das würde ich gerne mit euch tun. Ein Gebet der Erneuerung. Gott neu zu bitten, unser Herz zu füllen mit seiner Gegenwart. Wieder neu. Und zu füllen mit seiner Liebe. Und zu spüren zu lassen. Und selbst wenn wir es nicht spüren, uns das glauben zu lassen. Und vielleicht bist du heute hier und sagst, hey Olli, ich bin das erste Mal hier. Oder vielleicht sagst du, ich kenne Jesus nicht. Und Geist Gottes in mir, keine Ahnung, was das sein soll. Aber ich erlebe das noch nicht. Dann kann es heute das erste Mal sein. Gott will mit seiner ganzen Gegenwart in deinem Leben einziehen und größer werden und Raum greifen und dich zu einem Segen in dieser Welt machen. Lass uns darum bitten und beten. Lass uns beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für das, was du getan hast. Nicht nur damals an Pfingsten, nicht nur vor etlichen Zeitaltern beim Turmbau zu Babel oder bei der Erschaffung der Welt, sondern auch in unserem Leben hier und heute. Wir warten nicht darauf, dass dein Geist das erste Mal kommt, sondern du bist da und wir dürfen das wissen. Du hast deinen Geist ausgegossen in diese Welt und du erfüllst uns und durchdringst uns. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass du unser Herz weit und offen machst für dich und dein Wirken. Dass du bei denen, die dich noch nicht kennen, einziehst. Das erste Mal Pfingsten erlebbar machst in ihrem Leben. Und bei uns anderen, da erweck uns zu neuer Treue, zu neuer Hingabe, zu einer neuen Leidenschaft und Identität, die wir in dir finden. Mach dich groß in uns, mit all den Folgen, die das für unser Leben und diese Welt hat. Und lass uns erleben, dass du in uns und durch uns am Werk bist, um uns wieder zurückzuführen in eine enge Gemeinschaft mit dir, um uns in die Identität zurückzuführen, wie du uns siehst, in deiner Familie zu leben, und dein Segen in dieser Welt zu sein, zu deiner Ehre und nicht zu unserer. Heiliger Geist, komm, bau und erfüll deine Gemeinde und durch uns diese Welt. Amen.